Alabama, the state Supreme Court is handing down a historic decision that could impact the future of in vitro fertilization. The court ruling that frozen embryos do indeed qualify as children under its state law. Medical experts and abortion rights advocates warn that this could have major consequences for women seeking to access fertility treatments in the post-Roe era. And it comes after a patient accidentally dropped and destroyed vials of frozen embryos at an Alabama fertility clinic.
Tina, was hören wir da?
Das war jetzt eine News-Moderatorin vom amerikanischen Fernsehsender ABC News. Und die hat über eine historische Entscheidung vom obersten Gericht von Alabama berichtet. Das hat nämlich am Ende vom Februar entschieden, dass die Vernichtung der befruchteten Eizellen potenziell als tödlich gilt.
Und das Urteil nehmen wir heute zum Anlass für eine Reise in den tiefen Süden der Vereinigten Staaten im Bundesstaat Alabama. Alabama ist fest in republikanischer Hand. Donald Trump hat hier 2020 mehr als 62% der Stimmen geholt. Und Alabama hat einen streng religiösen Mann als obersten Richter. Wie wirkt sich das aus auf das tägliche Leben in Alabama? Sind Kirche und Staat dort überhaupt noch getrennt? Und hat der Einzelentscheid vom obersten Gericht in Alabama Auswirkungen auf den Wahlkampf zwischen dem Biden und dem Trump? Es ist Mittwoch, der 13. März. Bis zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen geht es um 236 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast von Tagesanzeiger. Wir feiern heute eine kleine Premiere. Und zwar diskutiere ich heute das erste Mal mit Tina Campin-Reuter. Und sie lebt eben in Alabama, darum machen wir das. Sie ist in Birmingham, Alabama die High, und ab heute regelmäßig Amerika-Expertin in dem Podcast. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Tina.
Hoi, Christoph.
Sag mal, Tina, lebst du eigentlich in einem Gottesstaat?
Ja, es kommt einem manchmal schon ein bisschen so vor. Also, es gibt zwei Sachen, die wirklich wichtig sind in Alabama. Das eine ist Football. Die erste Frage, die man gefragt wird, ist Alabama or Auburn. Das sind zwei grosse Universitäten mit wirklich guten Teams. Und die zweite Frage ist immer, welche Kirche dass man geht. Also es wird eigentlich automatisch angenommen, dass man christlich ist und auch, dass man religiös ist. Und das ist schon so, dass Freikirchen, also die evangelikale Freikirchen, relativ stark sind. Also die Southern Baptist Church, 42% der Einwohner von Alabama sind ein Teil von dieser Kirche, wo auch die grösste protestantische Kirche ist in Amerika und die zweitgrösste christliche Glaubensgemeinschaft. Die sind nicht überall gleich konservativ, aber generell können Frauen nicht Pfarrer werden oder die gleichgeschlechtliche Ehe wird nicht toleriert oder auch Beziehungen werden nicht toleriert und Alkohol, Kaffee, Tanzen oder Musik, wenn es nicht ums Hymnensingen geht, sind auch verboten. Und das ist etwas, was ich zuerst lernen musste. Also ich bin gerade, als ich angekommen bin, ins Fettnäpfchen getreten. Im Jahr 2016 bin ich nämlich 40 geworden. Wir haben damals jeden Monat alle Geburtstage gefeiert miteinander im Büro. Und ich habe gefunden, ja, wenn es ein runder Geburtstag ist, und ich jetzt nach typisch schweizerischer Art ein Käse- und Wein-Apero sponsere. Und als ich das denen gesagt habe, haben die drei Frauen mich angeschaut, als hätte ich drei Köpfe.
Oh, was hat denn nicht gepasst?
Ja, das habe ich eben am Anfang auch nicht genau gewusst. Aber ich habe dann gelernt, dass eben, wie gesagt, dass man nicht offiziell über Alkohol redet. Also das heisst zum Beispiel, wenn man jemanden einlädt, den man nicht gut kennt, dass man, wenn man ihm etwas zu trinken anbietet, dass man sagt, ja, ich habe Wasser, ich habe Milch, ich habe Orangensaft, ich habe Tee, ich habe auch Kaffee und Bier und Wein. Aber dass man das nicht offiziell gerade am Anfang bringt. Also dort bin ich schon das erste Mal ins Fettnäpfchen reingetreten.
Aber den Käse haben sie gegessen?
Ja, am Schluss ist es gar nicht wirklich so zustande gekommen. Sie haben das dann überschaut. Aber ich habe dann natürlich, der Ruf ist beschädigt gewesen, nicht wahr?
Gut, nächstes Mal ein Apero mit Sirup. Aber jetzt zu unserem Thema. Kannst du uns erklären, worum es genau gegangen ist in dem Entscheid in Alabama?
Ja, klar. Also in konservativen Kreisen ist eigentlich oft eine Diskussion, wenn das Leben anfängt. Häufig ist eigentlich die Idee, also in konservativen Kreisen, dass eben das Leben im Empfängnis anfängt und nicht erst, wenn ein Baby geboren wird oder die Lebensfähigkeit hat. Also der Entscheid heisst eigentlich mit anderen Worten, dass ein Embryo die gleiche Rechte hat wie Kinder und dass eigentlich das Entsorgen von übrig gebliebenen Embryos oder bei der künstlichen Befruchtung geht es ja darum, dass man möglichst viele Eizellen gewinnen kann und befruchten kann, weil das die Wahrscheinlichkeit von einer Schwangerschaft erhöht. Also, dass wenn man jetzt die Embryos entsorgt, weil jetzt die Familie zum Beispiel entscheidet, sie wollen nicht mehr Kinder, dass dann das als Tötung beurteilt wird. Oder auch, dass zum Beispiel das genetische Testen oder das Eingefrieren nicht mehr möglich ist, weil es sich ja um Menschen handelt. Das ist so, oder wenn man jetzt das in einem grösseren Zusammenhang beachtet mit der Abtreibungsdebatte, und die haben wir ja auch schon in vorherigen Podcasts behandelt, ist das ein grosses Thema. Darum hat das dann auch wirklich national und international, so wie wir jetzt gerade gehört haben, Schlagzeilen gemacht.
Das ist jetzt 2-3 Wochen her. Wie sind denn die Reaktionen auf den Entscheid oder immer noch generell und eben in deinem Umfeld?
Ja, also in konservativen religiösen Kreisen ist das sehr begrüßt worden. Das ist jetzt wieder ein Schritt auf dem Weg, dass das Leben an Empfängnis anfängt und in dem Sinn direkt mit der Ideologie, konservativen Ideologie verbunden. Jetzt für die UAB, also University of Alabama Birmingham, wo ich arbeite, wo das grösste Spital und das Gesundheitssystem ist im Staat und auch andere Kliniken, die haben dann nach dem Entscheid die künstliche Befruchtung ausgesetzt aus Angst vor gerichtlichen Schritt. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen gehabt für ein paar, die auf künstliche Befruchtung angewiesen sind. Also das ist ein recht, eben, wie gesagt, weitreichender Entscheid, weil 2% von allen Kindern generell entstehen aus künstlicher Befruchtung. Und in meinem persönlichen Umfeld und auch die University of Alabama Birmingham ist eigentlich Unverständnis so ein bisschen das Thema gewesen. In der Zwischenzeit hat das Parlament in Alabama ein Gesetz verabschiedet, das verbietet, dass man Ärzte oder Kliniken anklagt, falls Embryos beschädigt würden. Also das Gesetz erlaubt auch Patienten, ihre übrig gebliebenen Embryos zu vernichten oder den medizinischen Fortschritt zu spenden, genetisch zu testen oder auch sonst eben über den Verbleib zu entscheiden. Die zentrale Frage, ob Embryos Personen sind oder nicht, tut das Gesetz eigentlich nicht beurteilen oder beantworten. Es geht eigentlich hauptsächlich um Haftbarkeit. Die UAB und auch andere Kliniken haben in der Zwischenzeit wieder aufgemacht. Es hat uns aber wirklich sehr geschadet. Also ich weiss jetzt von mehreren Fällen von Leuten, die sich für eine Stelle an der Uni oder einer Firma in Alabama beworben haben und sich dann am Schluss entschieden haben, dass sie nicht nach Alabama kommen. Also nicht nur wegen dem Gesetz, aber auch wegen dem Gesetz. Es hat auch andere Sachen, wo sie stören, wie zum Beispiel das Abtreibungsgesetz oder auch das Anti-Transgender-Gesetz, wo wir da haben. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen für die wirtschaftliche Zukunft in Alabama, wenn sie keine gut ausgebildeten Fachpersonen und Talente mehr anziehen können.
Ja, und ihr habt einen sehr konservativen Richter in Alabama, das ist der Tom Parker. Und er hat sich in dem Entscheid ja direkt auf die Bibel berufen. Lass mal kurz rein, was er noch zu sagen hat dazu.
God created government. And the fact that we have let it go into the possession of others is heartbreaking for those of us who understand, and we know it is for him. And that's why he is calling and equipping people to step back into these mountains right now.
Das ist der Tom Parker gsi, wo sich aufs Alte Testament beruft, auf Genesis. Und demnach ist es so, dass Gott Christen auserwählt hat, die sogenannten 7 wichtigsten Berge zu kontrollieren. Das sind eigentlich eine Metapher für Sphären vom öffentlichen Leben. Und das wären also konkret Familie, die Religion, Medien, Unterhaltung, Wirtschaft, die Regierung und auch Bildung. Will der Richter Parker die Trennung zwischen Kirchen und Staat eigentlich aufheben?
Ja, das ist definitiv ein Thema in Alabama. Wie gesagt, ein Großteil der Bevölkerung ist sehr religiös und unterstützt die Gerichtsentscheid und generell die Religion im öffentlichen Leben. Und es ist auch darum verständlich, dass sich das direkt auf Politik und auf Gesetze auswirkt. Also zum Beispiel gibt es in Alabama den Alabama Legislative Prayer Caucus. Das ist ein öffentlicher, also ein offizieller parlamentarischer Gebetsausschuss, wo sich mit der Bewahrung und der Förderung von der christlichen Tradition und der Religionsfreiheit befasst. Also das ist unterstützt, wie gesagt, und auch mehr oder weniger normal im Leben. Ich sehe das wirklich auch im privaten Leben, zum Beispiel in der Schule. Meine Kinder gehen da beide in die öffentliche Schule und da gibt's eine Organisation, die heißt First Priority, Hope of Christ in Every Student. Also das heißt erste Priorität, Hoffnung von Christus in jedem Schüler und Schülerin. Und da haben sie jedes Jahr eine Anfangsversammlung in der Elementary School, also in den Unter- und Mittelstufen, oder? Da haben sie so ein Treffen, wo jeder, der schon dabei ist, muss jemanden mitbringen. Oder die Idee ist, dass sie jemanden mitbringen, oder? Das ist die Missionspflicht von der evangelikalen Kirche. Und dann geben sie da Donuts und kleine Säckchen mit Geschenkchen und weiss ich was, geben sie da raus. Und mein Sohn ist auch schon hergekommen und sagt, oh, ich habe da Donuts bekommen, Geschenkchen und sie war schon lässig und bla, bla, bla. Und wir sind eigentlich nicht religiös, also wir gehen auch nicht in die Kirche. Und ich habe das ehrlich gesagt recht bedenklich gefunden. Es ist nicht offen, oder? Es ist nicht offiziell kommuniziert. Aber die Tatsache, dass das in der Schule selber, im Schulhaus möglich ist, zeigt, dass es einfach so ein bisschen versteckter und eben, wie gesagt, auch normalisiert ist.
Danke vielmals fürs Erste, Tina. Wir sind jetzt gerade mit einem sehr wichtigen Thema und wie wir hören, sehr dominanten Thema in Alabama eingestiegen, das dich auch persönlich betrifft und deine Familie. Aber jetzt einmal zu dir noch. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, wer du bist? Weil du bist ja heute das erste Mal jetzt hier mit von der Partie.
Ja, klar. Also ich bin Professorin für Politikwissenschaft und Anthropologie an der University of Alabama at Birmingham. Und ich leite auch zwei Institute. Das eine ist das Institut für Menschenrecht und das andere ist das Center für Sozialwissenschaft und Gerechtigkeitsforschung. Ich bin mit einem Amerikaner verheiratet und habe zwei Buben. Die sind 10 und 12, zwei Büsis und ich wohne in einem Vorort von Birmingham.
Vielleicht kannst du noch sagen, wie bist du auf Amerika gekommen? Das ist ja nicht von heute auf morgen passiert.
Nein, ja, das ist eigentlich überhaupt nicht der Plan gewesen. Also ich bin in Männidorf am Zürichsee aufgewachsen und habe dann an der Universität Zürich mit dem Christoph Geschichte und Völkerrecht und internationale Beziehungen studiert. Ich habe dann von der Uni Zürich einen Forschungskredit bekommen für meine Diss und habe dann mich entschieden, für etwa, ja, es wäre eigentlich ein Jahr oder eineinhalb gewesen, in die USA zu gehen, nach Philadelphia, der University of Pennsylvania. Und ich habe dann dort das amerikanische System, also akademisches System gesehen und das hat mir eigentlich sehr gefallen. Es ist sehr interaktiv und es gibt mehr Möglichkeiten für eine akademische Karriere. Ich habe auch in dieser Zeit meinen jetzigen Mann kennengelernt und darum ein Visum gebraucht, zum bleiben. Und damals haben wir uns erst ein paar Monate gekannt und sind natürlich nicht bereit, um gerade zu heiraten. Darum musste ich dann einen Job suchen und den habe ich dann bekommen in Virginia, also, und habe dort eigentlich fast 10 Jahre unterrichtet und bin dann auf Alabama rekrutiert worden. Ich bin jetzt fast 20 Jahre in den USA. Also wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hast, ich lebe mal und forsche in den USA, dann hätte ich dir das nicht geglaubt. Und wenn du mir vor 8-9 Jahren gesagt hättest, ich wohne mal zu Alabama, hätte ich das erst recht nicht geglaubt. Wie gesagt, das war eigentlich nicht der Plan gewesen, aber es hat sich für mich gelohnt und ja, ich mache eigentlich generell gern Amerika, ja.
Das ist doch super. Nach so vielen Jahren in den USA, was gefällt dir denn am besten?
Ja, ich würde sagen die Weite. Es hat sehr viel Platz und mir war immer schon die Natur wichtig, so viele verschiedene Möglichkeiten von dem her.
Du bist eine Pfadlerin, oder? Das muss man auch noch sagen.
Ja, genau. Ja, das habe ich auch nicht gewusst, dass das nochmal kommt. Oder? In Amerika ist ja Pfadi von den Eltern gemacht und da bin ich jetzt auch wieder Pfadileiterin. Da bin ich schon irgendwie ein Teenager oder eben eine junge Frau gewesen bin, habe ich das auch gemacht. Ich würde sagen, die kulturell Weite, also es ist einfach, wenn ich mir das so überlege oder vergleiche mit der Schweiz, ist so ein Spektrum von was akzeptabel ist, ist einfach breiter. Und man hat irgendwie mehr Möglichkeiten, ist ein bisschen weniger eingeschränkt, also das geht jetzt vom im Bischi gegen Posten bis eben verschiedene Ansichten. Klar gibt's auch jetzt zum Beispiel, wie gesagt, das haben wir ja schon ein bisschen besprochen, jetzt Alabama relativ enge Gesetz für gewisse Sachen, aber generell ist so die Idee von dem Melting Pot, also wo quasi sehr viele verschiedene Leute mit verschiedenen Ideen und Hintergründen auch zusammenkommen, wo das wirklich ja, verschiedene Arten, wie man leben kann, möglich sind. Ja.
Selbst wenn man aus Männerdorf kommt in Zürich.
Selbst wenn man aus Männerdorf kommt, ja.
Sag mal, was gefällt dir denn am wenigsten gut hier in den USA?
Ja, ich würde schon sagen, also ich habe recht lange überlegen, weil es gibt schon einige Sachen, die ich schon sehr schwierig finde. Also ich würde jetzt sagen, die Waffengesetze oder eben die Tatsache, dass es keine gibt. Also in Alabama ist es legal, dass man einfach, also man kann in Walmart gehen. Also es ist so ein grosses Geschäft für die, die noch nie waren. Also so, wo man praktisch das ganze Leben kaufen kann. Und auch eben, wie gesagt, Waffen, da kannst du einfach gehen und eine nehmen. Und da braucht es eigentlich praktisch keine Bewilligung. Du kannst auch, ohne dass du das ausweisen musst, versteckt eine Waffe tragen. Und das ist schon auch, also das ist etwas, was mir schon ein bisschen Angst macht, dass auch die Schiesserei in der Schule und Universität, also das ist etwas, wo ich jeden Morgen, wenn ich meine Kinder in der Schule abliefere, habe ich den Moment, wo ich denke, oh, hoffentlich sehe ich die Kinder heute Abend. Oder auch für mich, oder? Ich bin schon in einer sehr exponierten
Rolle. Ist das so präsent?
Ja, schon, weil es gibt, also, ich meine, wenn du schaust, die Massenschiesserei, also nicht nur in der Schule natürlich, aber auch generell, wenn man irgendwann an ein Konzert geht oder ein Sportevent oder weiss ich was, dann ist das einfach so ein bisschen im Hinterkopf. Und das ist einfach ein Stress. Und das wäre etwas, wo ich schon froh wäre, wenn ich das weniger hätte oder wenn es da Möglichkeiten gäbe, um das auch ein bisschen zurückzuschrauben. Also das ist schon sehr präsent. Jetzt einmal in meinem Leben und auch wenn ich jetzt mit meinen Freunden rede, das ist schon... Also weißt du, zum Beispiel, wenn du für Kinder oder es mit einem Gespendli abmachst, ist das eine Frage, wo ich die Eltern frage, haben die Waffen und wenn, wo sind die?
Zurück zu Alabama, du hast den Vergleich, du warst in Philadelphia, in Pennsylvania, das ist richtig Ostküste, dann in Norfolk, Virginia, das ist am Meer, das ist die Stadt, wo der grösste Marinehafen ist von der Welt. Du warst die Flugzeugträger gesehen dort, nehme ich jetzt mal an. Und jetzt bist du in dem Alabama, very deep south, eine schwierige Geschichte, Staat. Wie gefällt es dir denn da jetzt Alabama spezifisch?
Ja, erstaunlich gut, muss ich sagen. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Mein Mann auch nicht. Also er ist meiner Karriere gefolgt und da musste ich schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten am Anfang. Aber es gefällt uns wirklich eigentlich gut. Es ist wunderschön von landschaftlich gesehen. Also, weißt, es hat Berge und Hügel und dann das Meer ist auch nicht weit weg. Also es ist wirklich von dem her, also es gibt viele Möglichkeiten zum, wie gesagt, Natur geniessen, zum Wandern, zum Mountainbiken und all die Sachen. Beruflich gesehen ist es eine Herausforderung. Also, das ist schon so, oder? Ich unterrichte jetzt nicht etwas, wo das Alabama-Parlament oder auch generell die Bevölkerung unterstützt. Handkerum ist es auch befriedigend. Also, es ist herausfordernd und auch befriedigend, weil ich ja die Arbeit dort mache, wo sie wirklich gebraucht wird. Oder sehr viele Institute für Menschenrechte jetzt in Amerika sind entweder im Nordosten oder in der Westküste, wo eigentlich sehr liberale Gebiete sind. Und wir sind eigentlich das einzige Institut an einer öffentlichen Universität im tiefen Süden. Und es hat so viel, also jetzt Alabama ist jedes Gesetz, wo irgendwie mit Menschenrecht oder Zivilrecht zu tun haben, ist mit dem obersten Gericht umgesetzt worden. Also auch zum Beispiel jetzt die Integrierung der Schulen in den 60er Jahren. Das müssen mit dem Gericht quasi kommen.
Also du redest von der, dass die Schwarzen können die Lichtschule wie die weißen Kinder, oder? Um das geht's.
Ja, genau. Ja. Und von dem her, deshalb ist eben, wie gesagt, herausfordernd und aber auch befriedigend, weil es ist mir schon noch wichtig, dass ja, dass man eigentlich, wenn man ja, Menschenrechte oder auch Friedenspolitik als Thema hat, dass man das neu mitmacht, wo das wirklich auch wichtig ist. Ich sehe zum Beispiel bei meinen Studierenden, die haben jetzt sehr viel, haben keine internationale Erfahrung. Alabama ist ein Staat in der Mitte vom Land. Da kommt man nicht einfach, oder ich meine nicht in Washington oder in New York, wo es sehr viele internationale Leute hat. Das hat es da außerhalb von der University of Alabama, Birmingham, wo ich arbeite, hat es eigentlich keine internationalen Leute. Und von dem her ist es schon noch befriedigend, eben wie gesagt, auch die Perspektiven können den Studierenden mitzugeben.
Ja, und wir sind dankbar, dass wir jetzt die Perspektive, die wirklich speziell und interessant ist, auch in unserem Podcast haben. Nochmal zurück zu dem Urteil, zu den befruchteten Eizellen. Erwartest du, dass es ähnliche Urteile wird geben in anderen amerikanischen Bundesstaaten? Oder ist das eher ein Fall für das oberste Gericht?
Also ich denke, es ist sehr gut möglich und auch wahrscheinlich, dass es in anderen konservativen Staaten zu dem kommt. Also man schaut da immer ein bisschen ab, oder? Florida von Alabama und Alabama von Florida und Texas und so weiter und so fort. Also ich nehme an, dass das jetzt in anderen Staaten auch kommt, obwohl eigentlich, eben, wie gesagt, politisch gesehen haben sie da ja, ziemlich dagegen gestossen. Jetzt das oberste Gericht, würde ich sagen, eher nicht. Sie haben ja schon 2022 die Frage, wenn das Leben anfängt, nicht beantwortet, sondern einfach gesagt, dass jeder Staat die Frage von der Abtreibung selber kann definieren. Darum ja auch das rechtliche und politische Chaos im Moment. Also ich denke, das oberste Gericht will sich mit dieser Frage, wenn man eine Person ist oder ein Mensch ist, nicht wirklich auseinandersetzen. Darum denke ich eher nicht.
Jetzt sind wir in dem Wahljahr 2024. Wer kann profitieren von dem Entscheid in Alabama? Ist das der Trump? Weil ja, es ist natürlich ein konservativer Entscheid und wir haben den Richter gehört vorher. Oder sind es eher Demokraten und der Joe Biden, weil sich die besonders aufregen und aufgestachelt und allenfalls demobilisiert werden?
Also ich hätte jetzt eher gedacht, Demokraten. Ich denke, dass die Abtreibung und generell so reproduktive Gesundheit ein grosses Thema wird sein im Wahlkampf. Das haben wir ja auch schon gesehen, den Midterm Elections. Also vor zwei Jahren ist das ja ein grosses Thema gewesen und ich habe das Gefühl, dass das auch weiterhin eines der zentralen Themen wird sein von den Demokraten.
Danke vielmals mal bis dahin. Wir haben ja in unserem Podcast seit einigen Wochen auch die Rubrik Q&A. Sie fragen, mir antwortet. Darum jetzt auch an dich, Tina, zwei Fragen von Hörerinnen. Und zwar haben wir nach dem Super Tuesday davon geredet, dass der Trump ja eigentlich Nikki Haley als Vize nominieren könnte und das eigentlich ein besonders schlauer Move wäre. Jetzt fragen die Hörerin Ursula Moser, ob es auch möglich wäre, dass der Präsident Biden die Nikki Haley als Vizepräsidentin oder als Vizepräsidentschaftskandidatin nominieren würde. Weil Frau Moser glaubt, dass das wahlkampftechnisch ein ziemlicher Geniestreich wäre, weil die Gräben zwischen den Parteien könnten geschlossen werden. Tina, Nikki Haley als potenzielle Vizekandidatin von Biden, denkbar?
Ich glaube, da gibt es keine Chance. Also, die Gräben sind einfach zu tief. Ich meine, wenn man eine Geschichte anschaut, oder überparteiliche Zusammenarbeit in der Exekutive, also der Präsidentschaft, ist eigentlich nur während der Gründungszeit von Amerika passiert, wo es das heutige Parteiensystem, also Demokraten und Republikaner, eigentlich noch nicht gegeben hat. Und dann einmal nachher, und zwar 1864, wo der Abraham Lincoln, ein Republikaner, und der Andrew Johnson, ein Demokrat aus dem amerikanischen Süden, als Vizepräsident ausgelesen hat. Damals sind Demokraten und die Konservativen gewesen und die Republikaner, die Liberalen, also eigentlich genau umgekehrt, wie wir es heute haben. Und das ist eine ganz spezielle Situation gewesen, weil 1864 war das Ende gewesen vom amerikanischen Bürgerkrieg. Und darum hat der Lincoln eigentlich wirklich wollen, das Land wieder zusammenbringen. Und das ist eine ganz andere Situation. Wie heute würde ich sagen, also ich glaube, da gibt es keine Chance, dass der Biden Haley als Vizepräsidentin auswählt. Eher der Trump. Da gebe ich Fabian und Martin und der Isabel von letzter Woche recht. Ich glaube, das wäre eventuell eine Möglichkeit.
Wir werden es sehen. Gerade auch in dem Zusammenhang, was Vizepräsidentschaftskandidatinnen betrifft, fragt Laura Baldini, wieso dass eigentlich die demokratische Partei so gegen, wie sie schreibt, Kamala Harris eingestellt sei. Aus demokratischer Sicht, also aus Sicht von der demokratischen Partei, muss ich sagen, ist doch das eine ideale Kandidatin, schreibt sie. Sie hat Migrationshintergrund, sie ist eine Frau. Und eben, sie hat ja auch 2020 eigentlich als Hoffnungsträgerin gegolten. Wie siehst du das?
Ja, ich denke, es hat einerseits schon mit der Frage der Wählbarkeit zu tun. Also das klingt jetzt schlimm und ich sage das wirklich nicht gern, aber als schwarze Frau mit Migrationshintergrund gilt sie als nach wie vor nicht wirklich wählbar. Also das haben wir ja schon gesehen bei der Hillary Clinton. Also die Idee, dass eine Frau zuvorderst steht, das ist noch schwieriger zu akzeptieren, wie dass ein schwarzer Mann, also der Obama, zuvorderst steht. Also Und ich glaube, das hat schon ein bisschen mit dem zu tun. Andererseits hat sie auch die ersten Jahre während der Präsidentschaft von Biden hat sie wirklich Mühe gehabt mit ihrem Team. Und das ist dann in den Medien gross, breit geschlagen worden. Und sie hat darum wichtige Zeit verloren und hat so ein bisschen jetzt einen Chaos-Stempel abgedruckt bekommen. In der letzten Zeit haben wir aber mehr von ihr gehört und sie hat sich vor allem in Themen geäussert, die junge Leute interessieren. Das wissen wir ja, dass das von beiden eigentlich ein riesen Problem ist, dass er die Jungen nicht mitziehen kann. Sie hat jetzt sich in Themen geäussert, wie zum Beispiel Rassismus oder auch den Konflikt in Gaza, wie wir bereits besprochen haben. Gibt es da einen Generationenunterschied, dass eigentlich die Jungen eher pro Palästina eingestellt sind und eigentlich die bedingungslose Unterstützung der USA für Israel nicht befürwortet oder auch nicht wirklich versteht, warum das nach wie vor ein Thema ist. Und der Biden ist ja bis jetzt sehr pro Israel eingestellt gewesen. Und sie hat jetzt gerade letzthin da zu Alabama in Selma, hat sie von Gaza geredet und dass man eben die Bevölkerung dort auch unterstützen muss. Von dem her habe ich mein Gefühl, also die jungen Wähler sind ja ein wichtiger Teil im Wahlkampf. Und wenn der Biden die nicht hinter sich hat oder eben auch, wie viel das am Schluss gehen, wählen, relativ tief ist, dann ist das ein riesen Problem. Darum habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich von ihr wahrscheinlich noch mehr hören und sehen werden.
Tina, danke vielmals für die Beantwortung von diesen zwei Fragen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch eine Frage haben zum Wahljahr, zu der amerikanischen Politik oder was auch immer wir da diskutieren in dem Podcast, zögern Sie nicht, uns diese Frage zu schicken. Wir nehmen das sehr gern per E-Mail entgegen. Die Adresse wäre podcasts@tamedia.ch. Ich wiederhole, podcasts, also mit einem S am Schluss, @tamedia.ch. Das wäre es für heute, Tina. Zufrieden mit der Premiere?
Ja, ist ganz gut. Ich war schon ein bisschen nervös gewesen, weil ich muss ehrlich sagen, mein Deutsch und gerade eben das Deutsch, wenn ich über amerikanische oder englische Themen rede, ist ein bisschen eingerostet. Oder ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute dabei sein darf.
Mich freut es, dass du dabei bist und von Nervosität habe ich gerne nicht gemerkt. Danke vielmals, es war mal ein Vergnügen. Danke, Tina. Tschüss.
Mir auch. Danke vielmals und tschüss.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», dem «Bund», der «Berner Zeitung», der «Batz» und allen anderen Tamedia-Zeitungen. Danke vielmals für Ihr Interesse. Wir hören uns in einer Woche wieder, dann unterhalte ich mich mit dem Fabian Fellmann, unserem Korrespondent in Washington, D.C. Am Mikrofon in Birmingham, Alabama, heute zum ersten Mal, Tina Kempin-Reuter. Für die Produktion verantwortlich sind Noah Fendt und Laura Bachmann. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.